Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, für diesen heutigen Himmelfahrtstag haben wir einen Abschnitt aus dem Alten Testament. 1. Könige, Kapitel 8, Vers 22 bis 28 möchte ich lesen. Und Salomo trat vor den Altar des Herrn angesichts der ganzen Gemeinde Israel und breitete seine Hände aus gen Himmel und sprach: Herr, Gott Israels, es ist kein Gott weder droben im Himmel noch unten auf Erden dir gleich, der du hältst den Bund und die Barmherzigkeit deinen Knechten, die vor dir wandeln von ganzem Herzen, der du gehalten hast deinem Knecht, meinem Vater David, was du ihm zugesagt hast. Mit deinem Mund hast du es geredet und mit deiner Hand hast du es erfüllt, wie es offenbar ist an diesem Tag. Nun, Herr Gott Israels, halt deinem Knecht, meinem Vater David, was du ihm zugesagt hast. Es soll dir nicht fehlen an einem Mann, der vor mir steht, der da sitzt auf dem Thron Israels, wenn nur deine Söhne auf ihren Wegen Acht haben, dass sie vor mir wandeln, wie du vor mir gewandelt bist. Nun, Gott Israels, lass dein Wort wahr werden, das du deinem Knecht, meinem Vater David, zugesagt hast. Aber sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmelhimmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe? Wende dich aber zum Gebet deines Knechts und zu seinem Flehen, Herr, mein Gott, damit du hörst das Flehen und Gebet deines Knechts heute vor dir. Heute an Christi Himmelfahrt haben wir also diesen Text. Der Zusammenhang ist, Salomo weihte an jenem Tag den Tempel in Jerusalem ein. Er tat dies mit einem Gebet, mit einem Flehen vor Gott. Und in diesem Gebet kommen einige wichtige Punkte für den auch unseren christlichen Glauben zur Sprache. Zunächst einmal beginnt dieses Gebet mit einem Staunen. Salomo staunt über Gottes Größe und Gottes Treue. Er staunt darüber, wie Gott sich an seine Zusagen hält. Seine Zusagen, die er gemacht hat, ganz unmittelbar auch an seinen Vater David. Und er staunt und betet an darüber, dass Gott auch seinem Volk gegenüber Barmherzigkeit zeigt. Dass Gott nach wie vor zu seinem Volk steht, was er ja tut bis zum heutigen Tag. Und er tut es mit Barmherzigkeit. Und dieses Wort Barmherzigkeit heißt ja aus dem Deutschen hergeleitet, dieses B steht für bei und dieses Arm steht für die Armen und das Herz steht für das Herz. Übertragen heißt das, bei dem Armen das Herz haben. Und wenn er hier betet und dankt und anbetet für die Barmherzigkeit Gottes gegenüber seinem Vater und ihm und dem ganzen Volk, dann heißt es diese Einsicht: Gott hat sein Herz bei dem armen Menschen, bei dem, der leidet, der Not hat, der ungerecht behandelt wird. Dort hat Gott sein Herz verloren. Das gilt eben auch uns, dir und mir. Er sieht das alles und es ist Erbarmen, was in ihm dann entsteht. Gott hat sich zu dem Vater Salomons gestellt, dem David. Und was hat David alles getan? Natürlich Segensreiches. Denken wir nur an die Psalmen, die wir heute noch beten und manchmal singen. Aber dieser David, er hat auch Schwieriges getan. Er hat einem anderen die Frau weggenommen. Er hat dafür gesorgt, dass der Ehemann ums Leben kommt. Was für Taten! Und doch war David, so heißt es über sein Leben, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Wie kommt das? Gott hat David die Erkenntnis geschenkt. Ein Prophet musste das an ihm ausrichten. Das war der Nathan. Und Nathan erzählte ja diesem David eine Geschichte. Und dann empörte sich der David. Und dann sagte in diesem Gleichnis, nachdem David reagiert hatte, dem David auf den Kopf zu: Du bist der Mann, der das gemacht hat. Und das führte bei David zu einem tiefen Erschrecken, das in ihm die Erkenntnis hervorbrachte: Kehr um, tu Buße. Und das tat David. Er machte einen Riesenfehler, der das Leben eines Menschen kostete. Und er erkannte es und tat Buße und kehrte um. Und dadurch bezeugt die Bibel über das Leben von David trotz seinem tiefen Fall: Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Warum? Weil er die Beziehung zu Gott durchgehalten hat, weil er seinen Fehlweg eingesehen hat, weil er Buße tat und umgekehrt ist. Und darin sieht nun sein Sohn Salomon die Zusage Gottes, die Zusage der Barmherzigkeit Gottes. Ja, so ist Gott. Und darin sieht er dann auch ein weiteres. Gott hat David auch das Versprechen gegeben, dass ein Sohn Davids auf den Thron Davids steigen wird, Salomon. Und Salomon will nun nach dem Bau des Tempels genau das umsetzen, was Gott bei seinem Vater David angefangen hat. Salomon weiht den Tempel Gottes ein. Er besteigt als König den Thron in Jerusalem. Gott hält auch jetzt die Treue zu seinem Versprechen. Der Segen geht auf Salomon weiter. Und dann kommt eine interessant weitere Frage im Gebet des Salomon auf. Aber sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Kann es denn wirklich möglich sein, dass dieser Gott und Herr, der die ganze Himmelswelt geschaffen hat, kann denn der in diesem Haus, in diesem Tempel wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel Himmel nicht fassen kann, wie sollte es dann dieses Haus tun, das ich gebaut habe? Und da bleibt dem Salomon nichts anderes übrig, als zu flehen. Wende dich aber zum Gebet deines Knechts und zu seinem Flehen, Herr, mein Gott, damit du hörst das Flehen und Gebet deines Knechts heute vor dir. Es ist wirklich eine spannende Frage, auch wenn wir beten, wenn wir wissen, dass der Schöpfer dieser Welt, der alles in den Händen hält, dass wir den anrufen können, kann er sich denn mit uns kleinen Menschen abgeben? Geht denn das? Kann denn Gott in einem irdischen, mit Steinen gebauten Tempel wohnen? Geht denn das? Und da wird deutlich, es ist nicht letztlich eine Frage der Größe des Tempels, sondern eine Frage der Beziehung. Salomon wendet sich an Gott und betet. Er fleht, dass doch Gott da sein möge. Und auch da hält Gott selber wieder die Treue. Er hat versprochen, dass er auf dem Gottesthron im Tempel, im Allerheiligsten im Tempel, auf dem Kipporet, das ist dieser Sühndeckel, der Deckel auf der Bundeslade, dass er dort selbst anwesend sein will. Das hat Gott in dieser Beziehung zu Salomon und zu seinem Volk versprochen. Und so wussten sie, dass an dieser Stelle im Allerheiligsten, an diesem Deckel, an diesem vergoldeten Deckel, diesem Kipporet, da ist Gott anwesend. Es gab keine Statue, kein Götzenbild, nein. Aber da hat er versprochen, bin ich da. Was nützt der ganze Tempel, wenn nicht Gott selber bestätigt, da zu sein? Und so stellt sich Gott in aller Treue zu David und Salomon. Gott hält seine Versprechen und seine Zusage der Barmherzigkeit. Gott hält sich an sein Versprechen, im Tempel anwesend zu sein. Gott hält sich an seinen umfassenden Zuspruch. Ich stehe zu dir, meinem Volk. Ich halte dir die Treue. Und diesen ganzen Vorgang, der damals bei der Einweihung des Tempels war, den haben wir auch abschließend in Jesus Christus, dem Sohn Gottes. In Jesus war Gott selber in dieser Welt. Er war wahrer Mensch und ganz Gottes Sohn. Er litt am Kreuz den Tod für die Sünde der Welt. Er wurde am dritten Tag auferweckt und sein himmlischer Vater bestätigte damit seinen Auftrag und die Sühne in diesem Tod am Kreuz. Und damit bestätigt Gott selber seine Zusage der Barmherzigkeit durch Jesus einem jeden gegenüber, indem er sich an ihn hält und sich in ihn birgt. Und diese Zusage gilt auch dir und mir und allen, die sich an ihn wenden. Das ist das, was Jesus getan hat, dass das nicht ein damals in Israel, in Jerusalem ein einmaliges Geschehen geblieben wäre. Nein, durch Jesus ist das ein Geschehen, was heute, auch in dieser Stunde, jedem Christen gilt. Und nun an Christi Himmelfahrt fährt Jesus definitiv auf in den Himmel. Und damit ist nicht eine lange Reise durch das Universum gemeint, sondern Jesus schreitet durch die Himmel hindurch. Das haben wir in vielen Stellen im Neuen Testament klar vor Augen. Er steigt von den vier Dimensionen, die wir kennen, Länge, Breite, Höhe und die Zeit, da steigt Jesus in eine fünfte, in eine sechste, in eine x-fache Dimension. Das können wir uns nicht vorstellen. Aber eins bezeugt uns die Bibel ganz klar. Hinter der sichtbaren Wirklichkeit, die wir kennen, da ist eine unsichtbare Wirklichkeit, die unsichtbare Welt Gottes, die erste Welt. Das hier ist nur die zweite. Und wenn Jesus auferstanden und dann in den Himmel gefahren ist, dann hat er sich jetzt gesetzt zur Rechten Gottes, seines himmlischen Vaters. Und es heißt deutlich, von dort wird er wiederkommen zu richten, die Lebenden und die Toten. Himmelfahrt ist demnach die Thronbesteigung von Jesus auf den Thron im himmlischen Tempel an der Seite seines Vaters im Himmel. Und da, wo ein Mensch beginnt, in seinem Herzen zu beten und sich an diesen Jesus Christus zu wenden, da wohnt Jesus selber in ihm. Er in uns, wir in ihm. Das ist ein Wunder. Jetzt brauchen wir keinen Tempel mehr. Durch seinen Geist ist er in uns. Und wenn wir einen solchen schönen Tag wie heute genießen, ist er, Jesus, für uns da. Und wenn wir einen schwierigen Tag haben, dann ist er ebenso da. Er verlässt uns nicht mehr. Er ist da in uns. Und wenn wir Schmerzen leiden, er sieht uns, er trägt uns. Und wenn wir sterben, dann fallen wir in seine Hand und werden immer bei ihm wohnen. Und dann ohne Schmerzen und ohne Tränen. Freuen wir uns über diese Realität an dem heutigen Himmelfahrtstag. Amen.